Und jetzt kommt Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns, statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Die KI hört sich die letzten 150 Folgen an, weiß ganz genau, Priorität hat Arschlochlecken, Duracell Hase,
Lispeln, Haarausfall.
Kleine Hände. Und dann sind wir am Arsch, Basti.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge eures Lieblingspodcasts. Ötze Kosa weilt immer noch 10.000 Kilometer entfernt irgendwo am Indischen Ozean. Ich dagegen bin wieder zurück im heimischen Köln, sitze in meinem Schaukelstuhl, rauche meine Gandalf-Pfeife und es geht mir sehr gut. Ötze Kosa, wie geht's dir?
Hallo Gandalf, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt...
Du genießt deinen Urlaub?
Ja, ich hatte heute einen Wellness-Tag.
Ein Wellness-Tag?
Ja, also ich bin ja jetzt inzwischen wieder in Bangkok, ich habe nur noch 2 Tage. Ich kann dich beruhigen, auch unsere Zuhörer, mein Thailand-Urlaub ist bald vorbei. Und übrigens, du dreckiger Bastard, du Hinterhältiger, während ich letztes Mal auf der Toilette war, 2 Minuten, das habe ich natürlich erst, als ich die Folge gehört habe, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil Basti... hat rum erzählt, dass ich eine Geschlechtsumwandlung gemacht habe.
Ja, Özlem. Und ich habe aber das Publikum darum gebeten, dass sie diese Transition in ein anderes Leben respektieren und wir deswegen da nicht besonders drauf eingehen.
Und weißt du, was lustig war? Dass ich gleich danach, das war ja Zufall, Digga, dass ich gleich danach wieder ans Mikrofon gekommen bin und dann gesagt habe so, hey, ich habe voll Schiss, dass mir so eine Schlange in den Pimmel beißt. Das hat sich, als wenn man den Podcast so hört, denkt man so, Digga, der erzählt das jetzt so richtig alibi-technisch. Hey, ich muss so lachen, Alter. Du bist echt ein Wichser, aber es war gut, es war lustig.
War nicht schlecht, oder?
Der war echt gut. Also,
ein Meisterwerk der spontanen Improvisation, da bin ich halt stark.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich glaube, im Guinness-Buch der Rekorde unter Spontanität hast du Weltrekord. Also, sobald jemand aufs Klo geht, hast du immer eine Geschlechtsumwandlungsgeschichte parat. Also, das gibt's nur bei dir.
Ich habe auch übrigens wegen dieses Gags wieder böse E-Mails bekommen. Also mir haben Leute geschrieben, dass man sich darüber nicht lustig machen dürfte. Und ich bleibe dabei, doch darf man. Ich finde, man darf sich am Ende über alles lustig machen. Und ich finde dieses, darüber darfst du nicht. Also es waren alles Leute, die selber diesen Hintergrund hatten oder ein Kind oder einen Verwandten in dieser Situation. Und ich habe durchaus Respekt vor Menschen, die eine Geschlechtsumwandlung in Anspruch nehmen oder also einfach ihr Geschlecht, ihrem psychischen Geschlecht angleichen, ihr körperliches. Völlig in Ordnung. Aber ich finde trotzdem, dass man eigentlich am Ende über alles, außer man macht sich über eine explizite Person, also eine Einzelperson lustig, darf man sich über alles lustig machen. Und ich finde immer dieses Verbieten, darüber darfst du nicht, finde ich sowas von ätzend und auch unangebracht, ehrlich gesagt.
Ja, also, das ist jetzt wieder so ein hartes Thema, was wir aufmachen, aber letztendlich geht es ja darum, wenn man den, die Kernaussage ist ja kein Zynismus, weißt du, dass man jemanden so runtermacht, so nach unten tritt oder sonst irgendwas, das ist ja auch nicht der Fall gewesen, darum ging es ja auch nicht. Und Leute, die dich kennen, die mich kennen, die wissen ja auch, wie weltoffen wir sind und genau, für was wir alles stehen. Also nee, also ich meine...
Wir hassen alle gleich viel, kann man sagen.
Genau, wir hassen alle gleich viel. Nee, aber das ist ja... Das Interessante daran ist ja immer, dass wenn man dann sagt, hey, der Özcan hat eine Geschlechtsumwandlung gemacht, dass dann Leute denken, ja, das finden die zwei nicht gut. Doch, jeder soll doch so leben, wie er will. Also ich meine, die Leute, die das machen, das ist ja erstmal, dieser Prozess ist ja unglaublich hart. Ja, also es ist ja manchmal nicht nur eine OP, es sind mehrere OPs, die die hinter sich bringen müssen. Und jetzt, was ich noch vielleicht viel schlimmer finde, ist der jahrelange Krieg mit sich selbst. Dass du jeden Morgen aufwachst, in den Spiegel schauen musst und dann feststellst, nein, das bin nicht ich. Ich bin eigentlich eine Frau oder ich bin eigentlich ein Mann. Und das jeden Tag mit dir schleppst. Und ich glaube, das ist richtig hart. Und darüber macht er keine Witze. Oder Jokes.
Nee, das, nee, ja. Also, da, aber weißt du, es ist immer dieses Verbieten über ein Thema, weil man selber betroffen ist oder weil man selber was damit zu tun hat. Das halte ich halt einfach für Quatsch. Also ich finde, ich finde insgesamt dem Humor Grenzen zu setzen. Ich finde es auch nicht schlimm, sich über Behinderte lustig zu machen. Also lustig zu machen im Sinne von nicht herablassend lustig zu machen. Aber jemand, der den besten Humor überhaupt hat, den ich kenne, ist jemand mit einer körperlichen Behinderung, Matthias Meester, mit dem ich hier Let's Dance gemacht habe, der ja kleinwüchsig ist. Und es gibt kein Gag über Kleinsein oder sowas, den er nicht schon gerissen hat.
Ja.
Und er sagt halt auch, das ist mein Umgang damit so. Ich bin mein Leben lang damit aufgewachsen. Ich habe halt diese Behinderung. Jeder, der mich sieht, sieht, dass ich kleinwüchsig bin. Warum soll ich denn jetzt anfangen, das zu tabuisieren? Sondern ich mache halt Gags darüber. Und ich finde das, ehrlich gesagt, sehr vernünftig und richtig. So wie wir uns im Ende ja auch, nicht über Behinderungen, aber über Dinge, die an uns vielleicht... Also ich mache mich über mein Lispeln und meine Hüfte und sowas lustig. Und ich finde immer, wenn andere sagen, darüber darf man nicht lachen, ist am Ende anstrengend und schränkt den Humor auf ein Niveau ein, wo man sagt, ja, man, also wer ist denn die Humorpolizei? Wer bestimmt denn, ja, dass man über Sachen lachen darf?
Ja, und man muss ja auch immer bedenken, welche Gegebenheit belastet dich psychisch? Also zum Beispiel... Leute, die Haarausfall haben, wie ich. Nee, aber ist wirklich so, Digga. Die einen gehen damit total locker um und für die anderen ist das halt übelst schlimm. Die kämpfen richtig damit. Die sind so, soll ich mir eine Glatze schneiden, soll ich so lassen? Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Oder Leute, die eine große Nase haben. Zum Beispiel, du machst Nasenjokes, dann kommen ja auch nicht Leute, der Verband der Nasenträger, und sagt dann so, hey, hör mal zu, das ist nicht in Ordnung. Also ich meine, wobei ich finde schon, dass es, für mich gibt es ein paar Grenzen, Basti. Also für mich gibt es so, also das N-Wort ist für mich auch in einem Joke, finde ich das jetzt nicht lustig. Also wenn man da das jetzt droppt, ist für mich.
Ja.
Weißt du, so,
ja,
also,
weil das ja für Rassismus steht, ne, und für Rassentrennung und
für Unterdrückung, Digga, für Mord, genau. Totschlag, Vergewaltigung, für alles. Also das ist ja dann schon richtig, also auch so, weißt du, wenn man es ja, Jugendlichen Leichtsinn gesagt hat, weißt du, als Jugendlicher, als Kind, ist es, kann man das halt noch so mit Dummheit oder Unwissenheit, Naivität irgendwie, aber ich finde, so etwas jetzt oder auch das Dritte
Reich.
Also
man darf, ich würde es auch zurücknehmen, genau, ja, also man darf nicht über alles Witze machen, aber ich finde so grundsätzlich diese Moralpolizei, die man sagt, darüber darf man nicht, das finde ich anstrengend. Aber ich habe diese Woche sogar ein gutes Beispiel für eine Sache, über die letztes Jahr Witze gemacht wurden und die einige Karrieren, nennen wir es mal, beschädigt haben darüber, dass betreffende Personen Witze darüber gemacht haben, weil ich habe diese Woche eine eher unangenehme Erfahrung gemacht. Soll ich dir davon erzählen?
Ja, hau mal raus.
Also ich bin ja ein alter Partyhase, wie du weißt. Man nennt mich auch den Michael Ammer von Köln Süd.
Ja, auf jeden Fall.
Absolut. Da wo Ibiza und Mallorca ist, da bin auch ich.
Ja.
Basti, stimmt natürlich sein, überhaupt nicht.
Basti, sein Motto ist Drecksau-Party. Richtig Krachelasse.
Genau, richtig Krachelasse. Ja. Also eigentlich morgens Konterbier, dann direkt weitermachen. Ibiza, Malle ist nur einmal im Jahr. Genau, das bin ich.
Elefantbier zum Frühstück.
Genau, Pink Elefantbier. Aber nein, also bin ich halt einfach nicht so, ne? Und man kann mit mir feiern, geht alles. Aber mittlerweile bin ich auch fast 40 Jahre alt. Das heißt, es hat sich auch einfach ein bisschen verändert, wie ich jetzt feiern gehe. Und meine Totalabstürze in den letzten 10 Jahren lassen sich maximal an einer Hand abzählen. Und vor ein paar Tagen hatte ich aber einen und für den konnte ich gar nichts, weil ich war in einem Club in Köln, in den ich nicht rein wollte eigentlich, aber zwei Freunde von mir haben mich überzeugt und dann bin ich mit denen da reingegangen und es war ganz nett. Wir hatten vorher in einer Bar einen Gin Tonic getrunken, normalen Gin Tonic, Und dann in diesem Club, in dem wir waren vielleicht eine Stunde da, bevor es am Arsch war, okay, noch ein Gin Tonic und einen Tequila. Und das reicht bei meiner Größe, was mit 90 Kilo normalerweise dafür, dass ich so leicht angeduselt bin, wenn überhaupt.
Okay, lass mich raten. Du bist zum DJ hoch, hast ihn rausgeholt und dann hast du mit deinem Pimmel gescratcht.
Ich habe mir meinen Pimmel gescratcht. Alle waren begeistert. Genau, richtig. Ja. So ein bisschen Fatboy Slim. Ja, so ähnlich. Ich habe gemerkt auf der Tanzfläche, dass mir duselig wurde. So, also ich tanze ja auch sehr gut und mache damit vielen Leuten Freude. Viele Frauen sammelten sich schon um mich, wurden nervös, sagten, oh Gott, Bielendorfer packt die Rumba-Hüfte aus, wie soll man das überhaupt jetzt sagen und so, geil. Und es war Studentenparty nebenbei, das heißt, es waren sehr viele sehr junge Frauen, die, glaube ich, dachten, was machen diese drei alten Männer hier, weil es waren alles Männer in meinem Alter. Oder, naja, stimmt gar nicht.
Scheiße.
Aber sie waren auf jeden Fall älter als die Anwesenden. Und ich merkte, dass mir duselig wurde. Und dann bin ich so, die Jungs waren gerade irgendwie woanders, waren nicht direkt bei mir. Und dann bin ich Richtung Toilette und die Toilette ist im Keller in dem Club.
Duselig, aber meinst du schwindlig oder?
Schwindlig, ja. Also, dass mir nicht gut war. So. Das habe ich noch gemerkt. Und dann ging auf der Treppe die Lampe aus. Und zwar komplett die Lampe aus. Also, das Letzte, woran ich mich erinnere und woran ich an meiner Hand und meiner Hüfte erkennen kann, was passiert ist, ist, dass ich diese Treppe runtergefallen bin.
Nein.
Es waren irgendwie 11, 12 Stufen. Ja, und am nächsten Morgen bin ich in meinem Zimmer aufgewacht. Und meine Freunde hatten mich zum Glück nach Hause gebracht, weil mir offensichtlich, das ist die einzige Erklärung, weil der Alkohol kann es nicht gewesen sein, es war viel zu wenig, jemand was in mein Getränk getan hat. Und ich weiß nicht, was es war. Ich vermute mal das, was man so klassisch unter K.O.-Tropfen hat oder bekennt. Und
die Wirkung
war extrem. Also ich war jetzt 3 Tage her und ich bin halt wirklich von einem auf den anderen Moment ohnmächtig geworden. Und ich erinnere mich ab dem Moment, wo ich diese Treppe runtergefallen bin, an nichts mehr. Also gar nichts. Ich könnte dir nichts beschreiben, was passiert ist. Ich habe natürlich von den Jungs erfahren, was passiert ist.
Ja, aber Alter, hast du dich verletzt? Bist du die Treppen runter und bist auf dein... hat sich gebrettert? Also
mich hat es richtig weggebrettert, ja. Also ich bin zum Glück nicht aufs Gesicht gefallen, aber ich habe halt an der Hand oder am Arm Blutergüsse, an der Seite Blutergüsse und mein Fuß ist geschwollen. Ist jetzt nicht so schlimm.
Ja, wobei, okay.
Also
Bluterguss, ist jetzt, oder so. Bluterguss ist jetzt bei dir kein Parameter. Du machst eine Rolle vorwärts, Alter, und hast 8 Quadratmeter Bluterguss. Aber genau. Digga, das ist ja richtig hart. Warte, lass mal kurz zusammenfassen. Du warst im Club, also du bist in dem Club, aber du hast ja nicht viel getrunken. Also am Alkohol kann es ja nicht gelegen haben. Was hast du hast ja gesagt, ein Longdrink und einen kurzen, oder?
Zwei Longdrinks, ein kurzer, ja. Und das reicht
Digga,
bei mir
das heißt, das ist bei dir Frühstück, Alter. Das ist bei dir, sowas steckst du weg. Aber nee, dann haben die dir was ins Getränk getan.
Ja. Und
du warst auch nicht müde da, oder?
Gar nichts, nein. Und meine Uhr war weg, als ich dann am nächsten Morgen aufwachte. Also einer von den Jungs hat mich wohl, also ich habe es wohl noch geschafft, also aufzustehen von dem Badezimmer und dann Richtung Garderobe zu wanken und meine Sachen zu holen und habe mich dann draußen vor den Club gesetzt. Und die Jungs haben mich gesucht und haben mich dann draußen gefunden. Und ich saß da wohl mit meinem Portemonnaie in der Hand, um mich herum fremde Typen und meine beiden Jungs haben dann mir das... Portemonnaie an sich genommen und haben auch gemerkt, dass ich nicht mehr, also dass ich gar nicht mehr ansprechbar war und haben mich dann versucht, den Taxi zu kriegen, aber weil ich so im Arsch war, wollte mich kein Taxifahrer mitnehmen. Und dann haben sie, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet, bevor irgendein Taxifahrer sich bereit erklärt hat, aber auch dann sagte, wenn der hier reinkotzt, dann 500 € Strafe. Und ja, dann sind wir ins Hotel gefahren und es war echt hart. Also es war wirklich komplett, also ich erinnere mich an nichts mehr. Und erinnere mich auch an die Taxifahrt nicht und so. Und ich habe dann ins Taxi gekotzt, aber zum Glück aus dem Fenster raus. Und ich kann zumindest war kein schönes Erlebnis, und ich kann mir aber vorstellen jetzt, ich meine, dieses Thema K.O.-Tropfen ist ja sowas, was in der Gesellschaft immer wieder aufkommt. Und viele Jungen, normalerweise kennt man diese Geschichte ja nun wirklich aus einem anderen Kontext, nämlich dass junge Frauen sowas in den Drink kriegen, im Club und dann eine Vergewaltigung erleben oder so. Und ich kann mir zumindest komplett vorstellen, ich konnte mir das schon vorher vorstellen, aber jetzt kann ich mir bildlich vorstellen, dass es exakt so abläuft, weil ab dem Moment, wo ich da nicht mehr ansprechbar war, hätte man alles mit mir machen können und ich hätte dir keinen Täter beschreiben können, ich hätte nichts, gar nichts sagen können.
Das sind die größten, Entschuldigung, Hurensöhne auf dieser Welt, die so etwas machen.
Kann man
ja
so
aber
sagen,
Basti, jetzt mal alles dahingestellt Okay, Geldbeutel, lass Geldbeutel auch weg sein, Uhr auch weg sein. Digga, du bist die Treppen runtergefallen.
Ja.
Also du hättest dich übelst verletzen können. Also ich meine jetzt wirklich richtig übel, weil so ein Treppensturz, viele denken immer, ist wie im Film, so keine Ahnung, Stuntman-Double oder sonst irgendwas, aber 3-4 Stufen reichen, Alter, und danach kann dein Leben kurz mal im Rollstuhl weitergehen.
Ja, klar.
Ja, also,
ich hatte einfach Glück, ne? So, also,
du kannst,
ich bin immer
noch
angeschlagen davon, aber es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Aber wenn, sagen wir jetzt, meine Jungs wären nicht da gewesen, die wären vor mir schon aus dem Club raus und hätten gesagt, hey,
dann
was, wir fahren schon mal nach Hause oder so. Alter, ich wäre im Krankenhaus gelandet, weil ich hätte nichts mehr machen können. Ich konnte noch nicht mal mehr formulieren, wer ich bin oder was, ich war nicht mehr ansprechbar. Also die haben wirklich alles versucht, mich irgendwie, ne, wieder parat zu kriegen und haben über mich gewacht nachts und so, aber ich war komplett weg. Und
also ich finde, auf jeden Fall
sehr, sehr, sehr ätzendes Erlebnis.
Kurze Anmerkung. Ich finde, an dem Abend sind 3 schreckliche Sachen passiert. Die erste schreckliche Sache ist, dass die dir K.O.-Tropfen in dein Getränk gemacht haben. Die zweite ist, dass den Türstehern, als du dort rausgelaufen bist, dass denen nicht auffällt. Klar gibt es besoffene Menschen, ja, aber verstehst du, die müssen doch auch irgendwann mal geschult sein.
Denen ist das doch scheißegal.
Ja, aber denen darf es nicht scheißegal sein, Digga. Also ein Türsteher, dann kann ich auch einen Pappaufsteller dahinstellen, der alle 2 Minuten sagt, nein, du kommst nicht rein. Nein,
ja, gut,
nicht mit denen schon, weißt du, also.
Das ist ja das Klischee von Türstehern und das trifft ja zumindest teilweise dann halt auch zu, dass du die theoretisch auch durch Pappaufsteller ersetzen kannst, der Nein sagt.
Ja,
übrigens habe ich genau vor dem Club genau die Situation erlebt, von der du immer gesprochen hast, auch in deinem Programm. Du erzählst ja im Programm, wie du versuchst, in den Club reinzukommen, ne? als Teenager und so, und dass man dann als Migrant oder offensichtlicher Ausländer sofort abgelehnt wird. Und das war auch so vor uns. 3, ich würde vermuten, türkische Jungs, fein gemacht bis zum geht nicht mehr, gehen wirklich vor uns direkt auf diesen Club zu. Der Türsteher schüttelt nur mit dem Kopf und sie biegen einfach so ab, ohne Diskussion. Einfach so, okay, nicht sagen.
Gewohnt schon, ja. Gewohnheit.
Ja, aber wirklich totale Gewohnheit. So, als wäre es komplett normal, dass der Türsteher sagt, nee, heute Abend nicht, Jungs, heute Abend nicht.
Ja, ist klar.
War das wirklich für dich damals so ein Problem, dass man als wie du sagen würdest, Kanake keine Chance hatte, in den Club reinzukommen?
Ja, es war ja nicht nur bei mir, also...
Nein, aber also dass das
als,
deinem
natürlich.
Umfeld, wenn du mit deinem Jungs los bist, das ist jetzt nicht nur Comedy, sondern dass dir wirklich so passiert.
Ja, und erschreckenderweise musst du, also deine Beobachtung, du merkst, es ist schon gar keine Diskussion. Guck mal, du bist es schon so gewohnt, du gehst, du sagst auch noch, ey, die Jungs waren voll rausgeputzt, haben sich schick gemacht, gut angezogen, laufen auf die Tür zu und der Typ schüttelt nur mit dem Kopf und du weißt schon Bescheid, du weißt schon, worum es geht. Du läufst einfach weg. Also, es gibt gar keine Diskussionsgrundlage mehr. Und mal ehrlich, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, okay, da hast du deine Murats-Klischee, ey, was geht, Alter, warum kommen wir nicht rein, ich fick dein Leben. Aber hey, inzwischen, Alter, also Basti, jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich durch NRW laufe und ich sehe Jungs, der Kopf ist seitlich rasiert, dann redest du mit dem und sagst, hey, wie heißt du? Und er sagt, hi, ich bin Burak und studiere International Relations. Weißt du, solche Typen sind es inzwischen. Also es hat sich ja extrem gewandelt und ist halt Rassismus. Also, hey Bro, was sollen denn dunkelhäutige Menschen sagen? Was glaubst du, was die jeden Tag durchmachen? Am Club.
Meinst du es noch schwerer denn?
Ja, oder Wohnungssuche. Dunkelhäutige Wohnungssuche. Digga, ciao. Wenn du eine E-Mail losschickst und du heißt, keine Ahnung, Alter, Johnny McConan, verstehst du? Die wissen doch gleich schon.
Du meinst eher Makebe Kagembe oder sowas. Also du meinst jetzt eher.
Nee, McConan. McConan ist auch schon eritreischer Name. Ja, die haben ja so englische Vornamen, viele von denen auch, ja. Aber dann gehst du halt hin und ist ja klar, ciao, die Tür wird einfach zugemacht vor dir. Das ist halt heftig.
Es ist nicht klar, aber
ja, für die ist es klar. Ja, für die ist klar. Inzwischen macht sich, werden ja die Stimmen lauter. Inzwischen werden die Betroffenen sind ja nicht mehr die Arbeitergesellschaft oder die Arbeiterriege. Das sind ja inzwischen studierte Leute, die auch eine gewisse Stimme haben, die eine Reichweite hat. Wenn ein Arbeiter früher, der, keine Ahnung, am Band gearbeitet hat, gesagt hat, hey, die Arbeitsbedingungen waren hier nicht gut, sind nicht gut oder hey, wir kriegen keine gute Wohnung, dann hat es keinen gejuckt. Aber inzwischen, wenn halt ein studierter Arzt oder jemand, der Oberarzt ist an der Klinik oder ein Rechtsanwalt ist und zu irgendeinem Verband gehört oder Vereinsstrukturen und die dann sagen, hey, da gibt es ein, großen Rassismus, wir haben ein großes Rassismusproblem, weil ich habe das und das durchlebt und meine Kolleginnen und Kollegen auch, dann hat es eine ganz andere Reichweite, auch durch Social Media. Also ich glaube, ja, es ist ein Prozess, aber einen Punkt wollte ich noch sagen und den dritten Skandal, Basti, wir können nachher nochmal auf dieses Thema Rassismus eingehen, finde ich, dass der Taxifahrer dich nicht mitnehmen soll. Bro, was sollst du denn da machen, Alter?
Der hat gesagt, wir sollen laufen.
Ja, guck mal.
Waren aber 7 Kilometer.
Du hast K.O.-Tropfen bekommen. Ey, dir geht's nicht gut. Klar haben Taxifahrer, tun mir auch leid. Natürlich ist diese Aussage von mir auch ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt auch zwiegespalten. Klar,
was
ich sag,
meinst
ja,
du, wie
viele
Besoffene jeden Abend ins Taxi steigen? Ne? Und
genau,
die Taxifahrer
wie viel
haben ganz
da
guten Blick. Genau, und
genau.
Die Taxifahrer haben einen ganz guten Blick dafür entwickelt, ob es jemand ist, der angetrunken ist, besoffen ist oder Totalschaden. Und bei Totalschaden sagen die halt einfach nein, weil die ihr Taxi ja brauchen als Arbeitgerät. Ich nehme dir das.
Ja, aber was sollst du dann machen? Und du bist jetzt ein gestandener Mann.
Diese Welt ist eine kalte Welt, Bruder. Ja.
Und jetzt du bist ein gestandener Mann. Stell dir mal Mädels vor.
Ja, klar.
Stell dir mal ein Mädel vor, die orientierungslos, die kippt um, ihr Handy wurde noch geklaut, dann geht die hoch und läuft raus und ist total durcheinander, dann sammeln sich 2, 3 Typen, ey, was geht, was ist los mit dir, ey, mir geht's nicht gut, ey, was, verstehst du? Die denken, da geht auch noch was. Dann löst sie sich dort irgendwo, geht auf ein Taxi zu und will einfach nur nach Hause und sagt, hey, können Sie mich fahren? Nee.
Ich sag mal so, wenn jemand sagt, hey, können Sie mich fahren, dann fahren sie dich wahrscheinlich noch, weil du noch in der Lage bist. Aber ich konnte nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Also ich kann die Taxifahrer grundsätzlich nachvollziehen. Ich finde es, ich persönlich bin jemand, ich habe immer eine starke Grenze beim Trinken. Also Kontrollverlust ist was ich weder privat noch in der Öffentlichkeit brauche. So dieses nicht mehr Herr meiner Sinne sein. Deswegen war ich auch früher nie jemand, der sich so, klar habe ich in meinem Leben auch 2, 3 richtig krasse Vollräusche erlebt. Aber ich meine, weißt du, du hast ja auf den Partys immer unterschiedliche Typen gehabt. Die, die nichts trinken, dann gab es immer 1, 2 Typen, die sich auf jeder Party, besonders als Teenie, abgeschossen haben, dass es wirklich kurz vor Krankenhaus war. Und ich war immer so dazwischen so. Ich habe mich nie so massivst abgeschossen oder sehr, sehr selten. Aber so eine massive Situation von kompletter Hilflosigkeit und dass ich stundenlang nicht mehr weiß, wo es hingeht und so, habe ich noch nie erlebt. Und
Digga.
Das war halt einfach
aber
irgendwas in meinem Getränk, offensichtlich.
Weißt du, was ich hier gerade lese, Basti?
Ich
Wahnsinn. Weil ich habe gerade bei Google eingegeben, K.O.-Tropfen-Tester, weil ich mir gedacht habe, gibt es keinen Teststreifen?
Ja, für ein paar Stunden
okay,
kann
aber
man das nachweisen.
Ja, das ist, ich meine vorher. Okay, das ist noch eine Anzeige von 2014. Dass man vorher feststellt, ob in dem Getränk K.O.-Tropfen drin sind.
Ach du lieber Gott, hier kannst du ja jetzt mal anfangen, deinen Chemietest zu machen, weil du dir einen Gin Tonic bestellt hast. Also.
Ja, aber guck mal, jetzt guck mal hier, also ist von 2014, ich weiß nicht, ob das schon weiterentwickelt wurde. 4 amerikanische Studenten entwickelten einen speziellen Nagellack, der seine Farbe verändert, um Frauen vor Vergewaltigung zu schützen. Also wenn du deinen Finger in das Getränk tauchst, dann verändert der Nagellack seine Farbe und dann siehst du,
wenn was drin ist,
ob da. Ja, Mann. Das ist eine krasse, gute Idee.
Ist irgendwie wirklich eine. Ist natürlich ein bisschen erschreckend, dass wir in einer Welt leben, in der sowas erfunden werden muss, um Menschen zu schützen. Aber auf der anderen Seite, wenn es wirklich nur heißt, du hältst kurz den Finger da rein und kannst dir sicher sein, dass in deinem Getränk nichts drin ist. Ich würde halt einfach. Ja. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aufzupassen, dass mein Getränk nicht unbeobachtet ist. Weißt, ich hatte das auf der Bar, an der Bar, in einer vollbesetzten Bar neben mir stehen. Ich hatte das in der...
Basti, ich komme aus der Generation, da warst du, ey, wem gehört Jackie? Keine Ahnung, okay, gib her.
Genau.
Verstehst du, wenn du mit 17, 18 im Club warst, du hattest nur Geld für eine Cola oder zwei Bier, du sagst, egal, Alter, gib Jackie. Scheiße, und jetzt ist übel, natürlich.
Wir sind früher immer um 10 Uhr schon hingefahren, in den Soundgarden Dortmund, weil da gab es, wenn du vor 10 Uhr da warst, gab es die Sparkarte. Dann haben alle Getränke den Rest des Abends, und man hat ja nur so Sachen getrunken wie Amaretto Apfel, Blue Curaçao mit Orangensaft, Wodka O, oh, was haben wir noch getrunken? Aber eigentlich war es Amaretto, also ich habe mich mal mit Amaretto Apfel und Blue Curaçao weggeschossen. Und dann haben alle Getränke den kompletten Abend nur die Hälfte gekostet, wenn du vor 10 Uhr da warst. Und das war eigentlich eine sehr, also das ist eine schöne Trinken- und Kindheitserinnerung. Trinken und Kindheit, das ist auch eine tolle Mischung. Aber ist eine sehr, aber weißt du, da habe ich geile Zeiten erlebt.
Buch, so 16, Basti. 17,
genau, Trinken und meine Kindheit.
Nein, Kindheitserinnerung.
Nein, aber so im Sinne von, da habe ich gute Erinnerungen dran, dass das geile Abende waren. Da war ich natürlich auch, ich war 16, 17, 18 Jahre alt, also war ich auch betrunken. Aber betrunken zu einem Maß, wo man einfach noch Spaß hatte. So. Und das war jetzt ein Maß, wo ich ja jetzt nicht wirklich betrunken war, sondern andere Gründe dafür da waren, wo es nicht mehr um Spaß ging.
Das ist ja Filmriss.
Also, Filmriss.
Halt, das ist ja, ne? Filmriss.
Und ich finde das sehr, also allein den Gedanken, einen Filmriss zu haben und nicht mehr zu wissen, was mit mir war, so finde ich, plus dessen, dass mich dort Leute erkannt haben, unglaublich unangenehm. Also ja, habe ich absolut nicht gebraucht.
Und jetzt stell dir mal vor, wie schlimm das für eine Frau sein muss, also ja, wenn du die ganze Zeit in diesem Angstmodus bist. Also das entweder, guck mal, man geht doch am Wochenende feiern, um was zu tun, um loszulassen. Einfach um Spaß zu haben, um abzuschalten, ein bisschen zu tanzen. Klar lernt man mal hier und da jemanden kennen, kann mal passieren, muss aber nicht. Ich sag's mal so 10-20%. Und dann, aber meistens gehst du ja alleine nach Hause. Ob Mann, Frau, divers, egal wer. Nur denke ich mir halt, heutzutage ist wirklich so, du bist die ganze Zeit verängstigt, Mann. Also wenn du jedes Mal dein Getränk sogar mit aufs Klo nehmen musst, Alter, weißt du, da machst du doch keinen Spaß mehr.
Ich hätte dieses Gefühl von Frauen gar nicht nachvollziehen können, aber ich glaube, dass Frauen, jetzt mal ohne Quatsch, sehr viele Situationen erleben, die die Männer in unisono nicht nachvollziehen können. Also zum Beispiel meine Frau früher, wenn sie irgendwie von einer Party nach Hause gekommen ist oder so und jemand ihr entgegenkam, hat sie immer so getan, als würde sie telefonieren. Weil sie wusste, dass sie dann sicherer ist, als wenn sie es nicht tun würde. Ob das stimmt oder nicht, also ob man dann wirklich sicherer ist von einem Überfall oder Vergewaltigung oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber dieses, ich glaube, man kann als Mann insgesamt dieses Gefühl des unterschwelligen Unwohlseins, dass viele Frauen, die alleine nach Hause gehen, die nach einer Feier alleine nach Hause radeln, was auch immer, kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen. Weil ich mich mit sowas, ich musste mich maximal damit auseinandersetzen, dass ich mit Betrunkenen in eine Schlägerei geraten bin oder sowas. Aber ich hatte nie Angst davor, überfallen oder in irgendeiner Weise, dass jemand, ne, also mir irgendwas antun könnte. Aber ich kann ich mich keine Situation meiner Jugend oder auch Erwachsenenzeit erinnern, in der ich diese Angst hatte.
Also guck mal, ich bin ja GM. Weißt du, was GM ist?
Ganz, jetzt fällt mir nichts ein, sag.
Ich bin Gay Magnet. Okay?
Oh, also mein bei Gott. Mir so, oh mein Gott.
Nein, wirklich, bei mir, Basti, ich schwör's dir, früher, egal wo ich hingegangen bin, ob ich in die Sauna gegangen, ich habe ja früher auch in der Sauna noch gearbeitet, im Fitnessbereich. Ich hatte dir das mal vor geraumer Zeit erklärt, deswegen komme ich ja auf dieses Thema wieder zurück. Sobald ich in der Sauna war, Digga, ich bin rumgelaufen, zack, sofort ein Schwuler neben mir. Sofort, egal wo, Dampfbad, das, Sauna hier, zack, immer einer gleich, hi, guck mich an. Und das Ding ist, einmal hatte ich eine Situation, wo wirklich einer mir penetrant die ganze Zeit gefolgt ist. Von einer Sauna in die nächste Sauna, von einer Sauna in die nächste Sauna. Und hat sich immer
einen kleinen Aufguss bei ihm machst, ne?
Ja, genau. Oder ja, also ein Privataufguss. Du weißt schon, auf seine heißen zwei Steine. Und bis ich dann halt irgendwann ausgeflippt bin, Alter. Und dem halt auch mal kurz
was heißt
gesagt
ausgeflippt?
Hab, also, dass ich halt zu dem gesagt habe, was ist los mit dir? Was, was, was? Ich so, Alter, du folgst mir 5 Saunen, dann setze ich jedes Mal, die ganze Sauna ist leer. Der hockt sich neben mich.
Was, was?
Verstehst
was,
du? Und dann sagt er, ja, und dann sagt er noch zu mir so, was, 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 was? Einer hat mir mal, ein Typ, das war ein Italiener, das weiß ich, ich werde das nie vergessen, Alter. Ich war im Dampfbad, der kommt rein, ich bin alleine drin. Der hockt sich genau gegenüber von mir. Also du musst dir jetzt vorstellen, es sind so 80 Quadratmeter und der hockt genau, alles frei und der hockt sich genau gegenüber. Und dann tut er sich halt so du bist ja in Dampfbad, hast ja sehr hohe Luftfeuchtigkeit und du bist halt komplett verschwitzt. Und dann verschmiert er das so die ganze Zeit auf seinen Körper und kriegt einen Ständer, Digga, und will dann an diesem Wasser, will an den Wasserspender und halt mit seinem Ding fast in mein Gesicht. Und dann habe ich den weggeschuckt. Ich so,
den Penis?
Der will mich verarschen. Der so, Digga, und ich schwör's dir, ich hab den weggeschuckt. Ich so, hey, willst du mich verarschen oder was? Dann sagt er zu mir so, was ist los? Ey? Was ist los? Ich so, was, was ist los? Du drückst mir deinen Pimmel in mein Gesicht und sagst zu mir, was mit mir los ist. Und dann habe ich zu dem gesagt, hey, du gehst jetzt, Alter. Weißt du, weil ich war ja da Mitarbeiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du gehst jetzt. Er so, warum, warum? Ich habe nichts gemacht. Ich so, Bro, du hast deinen Handtuchständer vor mir. Verstehst du, du läufst hier rum. Aber egal, auf jeden Fall, worauf
und,
ich hinaus
und hast
wollte.
Hast du den weggehauen? Hast du den weggehauen, ja, oder?
Ja, natürlich, Alter. Ey, Basti, du weißt, ich lass nichts liegen. Gay Magnet ist Gay Magnet.
Gay Magnet ist Gay Magnet. Eine Mission muss erfüllt werden, das geht nicht anders.
Eine Mission, Bro, am Ende des Tages, wir sind alle Menschen, wir müssen zusammenhalten. Nein, Spaß. Wir haben Lego gespielt. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall wollte ich dir nur sagen, nein, wie unangenehm das für mich war. Weißt du, weil ich habe dem Typen ja ganz klar und bewusst gesagt, ey Bro, hör mal zu, ich bin hetero. Weißt du, ich bin nicht schwul. Und er ist mir trotzdem gefolgt. Und es war halt ein unangenehmes Gefühl. Und jetzt will ich mir nicht vorstellen müssen, wie sich das für eine Frau anfühlt, wenn du eine Person ganz klar sagst, ey Bro, bis hierhin und nicht weiter. Oder ich will, weißt du so, hey, ich will nichts von dir, lass mich in Ruhe. Oder bist im Club oder grabst dir einfach an deinen Arsch oder du wirst angetätschelt. Wie schlimm das sein muss. Oder halt, du läufst nach Hause und jemand läuft dir hinterher. Und du bist ja körperlich unterlegen. Meistens.
Ja.
Weißt du? Wenn ein
außer
Mann, von Kraft, ja, jetzt,
Größe, ja,
ja. Ja, ja, also, du weißt, was ich meine. Jetzt nicht, dass jetzt einige sagen, hey, was soll das jetzt heißen? Ja, rein anatomisch ist es halt, ein bisschen schwer, sich jetzt gegen einen Mann anzulegen, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben die, verstehe ich auch, auch Angst, Alter. Weißt du?
Ich kann mir das, also ich kann es mir jetzt, ich will nicht sagen, dass ich mich in eine Frau reinvollziehen kann, weil jemand mir K.O.-Tropfen gegeben hat, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist und danach befragt wird zu dem, was man erlebt hat, ne, also beispielsweise man hat K.O.-Tropfen bekommen und hat in irgendeiner Weise Missbrauch erlebt, dass man keinerlei Auskunft geben kann. Gar nichts. Ich könnte dir nichts beschreiben, nichts.
Ich glaube, das, was du nachvollziehen kannst, ist definitiv nicht, wie sich eine Frau fühlt in so einem Moment, sondern ich glaube, mit was für einer Angst man leben muss, auch wenn du das nicht so, guck mal, du bist noch Celebrity. Du bist ja noch jemand Bekanntes, Alter. Und du hast sowas durchlebt. Verstehst du?
Ich vermute also, sogar, dass es genau daher kam, weißt du? Also das ist genau deswegen. Wahrscheinlich hat es irgendjemand lustig gefunden. Also mich hatten halt ein paar Leute erkannt. Und ich vermute mal, dass eine Person irgendwie es einfach lustig fand, mir das zu geben. Und
ja, aber also, ey, da hört bei mir, guck, und das meine ich halt, da hört der Spaß auf, Digga.
Ja, natürlich.
Verstehst du? Also, du kannst, man kann bei mir einen dummen Spruch lassen, man kann, verstehst du, sich daneben stellen, dummes Gesicht ziehen oder sonst irgendwas bei Fotos oder neben Video irgendeinen Scheiß labern. Ich kann über viele Sachen lachen, aber hey, hier reden wir über Leben und Gesundheit, ja, also.
Ja, am Ende ist es schwere Körperverletzung, ne? Also, das ist ja, ne, du, und wie du eben schon sagtest, ich hätte mich halt, stell mal vor, ich wäre draußen vors Auto gelaufen, zum Beispiel. Ne, das hätte ja durchaus passieren können. Ich war nur nicht mehr, also ich war einfach nicht mehr Herr meiner Sinne, so. Und ich fand, das war eine Erfahrung, die mich prägen wird und wo ich zum Beispiel in Zukunft nie wieder, mein Getränk nicht bewachen werde. Also ich werde immer aufpassen, wo mein Getränk ist. Und allein, dass ich jetzt in so einem Zustand bin, wo ich Leuten misstraue in so einem Club, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass sowas passieren könnte, ist halt schon schade.
Hätte ich auch
oder
nicht.
Ist traurig. Nee.
Ehrlich gesagt, ja, weißt du, was hart ist? Bro, du musst ja nicht mal Alkohol trinken.
Genau, du kannst theoretisch auch ein Wasser trinken
das
und
ist,
da tut dir jemand was rein.
Genau. Man kann ja in den Club gehen und sagen, hey, ich will heute nicht mal was trinken. Also es kann ja in jedem Getränk sein einfach.
Und den Eindruck von außen auf die anderen war es einfach, ich bin super hart betrunken. Und wir haben noch Leute, die mit mir Fotos gemacht haben, danach geschrieben, ob es mir gut geht, weil ich, als wir die Fotos gemacht haben, noch total nett und normal war. Und sie dann halt gesehen haben, wie ich aus dem Club rausgewankt bin, ein paar Minuten später. Und die haben sich nicht drum gekümmert, aber die haben dann auch, schrieben mir dann so, du warst doch eigentlich total gut drauf, als wir Fotos gemacht haben, was denn passiert, so, ne? Und ich denke so, ja, ich vermute es ja auch nur, ne? Auf jeden Fall eine ätzende
Scheiße. Aber ich finde trotzdem, dass Mitarbeiter in der Gastronomie, als auch Türsteher in Clubs, in Bars, besser geschult werden müssen. In diese Hinsicht, weil das passiert ja nicht nur einmal. Also man hört es ja immer wieder, weißt du, und vielleicht gibt es irgendeinen Test oder vielleicht kann man dann nachvollziehen, vielleicht, weißt du, diese aktive Ansprache, hey, wie geht's dir? Hey, du merkst, eine Person ist nicht mehr ansprechbar. Dann liegt es doch in deiner Verantwortung zu sagen, okay, wir müssen jetzt für den ihre Sicherheit sorgen. Weil du hast ja den Menschen reingelassen, der hat ja bei dir konsumiert,
yeah,
in Anführungsstrichen, auch wenn er total schadenbesoffen ist.
Ich glaube, dass du damit die Verantwortung von Türstehern ein wenig übertreibst, weil am Ende sind da, natürlich gibt es auch Türsteher, die engagierte, nette Menschen sind, aber eine ganze Menge von denen sind halt auch Schläger in Anzügen, die halt sagen, so, du kriegst aufs Maul oder halt nicht. Deren ganzer Job besteht darin, Betrunkene auszusortieren. Also von denen kannst du jetzt nicht erwarten, dass sie den untermachen. Oh, der scheint mir schwer betrunken zu sein, weil er zu viel getrunken hat. Und oh, der scheint K.O.-Tropfen bekommen zu haben. Das lässt sich von außen in dem Moment sowieso nicht feststellen.
Ja,
ab dem Moment,
wo du
so im Arsch bist, wollen sie sich einfach nicht mehr in ihrem Club haben. Und dann muss halt gehen, so.
Ja, aber da muss halt der Betreiber mehr Türsteher einstellen. Da musst du halt differenzieren können, Alter. Du kannst nicht. Ja, also ich finde sowas, okay, schwer. Du hast, ja, okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich versuche eine Lösung zu finden.
Ja, ich glaube, so eine richtige, weißt du, gibt es dafür nicht. Man sollte auf sein Getränk aufpassen. Man sollte immer mit Freunden unterwegs sein, die einem Zweifelsfall dann unter die Arme greifen, wie bei mir jetzt. Und man sollte natürlich, wenn man jemanden bei so einer Scheiße erwischt, da sollten die Strafen drakonisch sein, weil man nimmt so viel damit im Kauf, also jemandem irgendwie zum Spaß oder um ihn auszurauben oder sonst was Drogen zu geben, ist halt schon, nimmt in Kauf, dass diese Person sich entweder, ich hätte mir das Genick brechen können oder vors Auto laufen, ne? Dann wäre ich gestorben, weil jemand das getan hat.
Das wäre hart.
Genau. Und
hört sich jetzt lustig an, wenn du das sagst, weißt du, denken sich jetzt ein paar, ja, ist über, aber es kann wirklich passieren.
Ja, die Treppe war schon tief, ne? Also wo ich runtergefallen bin. Ich erinnere mich schon dran, dass ich oben auf der Stufe stand, dachte, ich könnte noch laufen und es einfach gar nicht mehr ging. Ich bin einfach frontal dort runtergefallen.
Boah. Und Alter, stell dir mal vor, Basti, wenn das, oh mein Gott, Alter, was wäre mit dem Podcast?
Was wäre mit, ja,
was wär mit dem kennst Podcast? Du, ja. Kennst du so Freunde, die passiert etwas und die denken sich so, ah, scheiße, was ist denn jetzt mit der Grillparty? kennst du so?
Ja, hey, kenne ich dich zum Beispiel. Ja.
Nein, aber hey, ich hatte schon so oft so Sachen in meinem Leben, wo ich mir so denke, so, keine Ahnung, ich war im Krankenhaus, Magen-Darm-Blutung, das werde ich nie vergessen. Und dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, hey, was geht denn dann jetzt am Wochenende? Lassen wir das dann auflösen, so die ganze Geschichte, die Party? Und ich war so, Bro, ich bin gerade mit Magen-Darm-Blutung im Krankenhaus, willst du mich verarschen oder was? Aber du siehst so die Prioritätsverschiebung. Bei manchen Leuten ist ja eine ganz andere.
Ja, man muss nicht von jedem Mitgefühl erwarten, ne? Aber was die Jungs da für mich getan haben an dem Abend, ich hätte es auch für sie gemacht. Aber trotzdem war es gut, dass sie da waren. Und jetzt, bevor wir hier immer düsterer werden, willst du mir jetzt mal ein bisschen was von Bangkok erzählen. Hast du jetzt mal einen heißen Ladyboy geschossen? Warst du mal in einer geilen Spielhalle? Warst du mal in Shiabuza oder wie das heißt? Aber ich glaube, das ist Tokio. Was kann man denn so in Bangkok jetzt erleben?
Alter, du bist wirklich der rassistischste Typ, den ich immer, du so, Shiabuza, das stimmt, das ist ja irgendwo Tokio. sind ja alle die gleichen, Alter. Die essen alle Reis. Ah, egal.
Alle essen Reis, Alter.
Nein, also. Nein,
erzähl mal.
Ich bin ja gestern von der Insel wieder zurückgekommen. Aus Kokut bin ich zurück nach Bangkok und sensationell. Ey, weißt du, was geil war? Ich habe so einen Taxifahrer kennengelernt und der hat mich von Bangkok nach Trat gefahren. Also es sind so 5 Stunden mit dem Auto und ich hatte keinen Bock, mit dem Bus zu fahren, weißt du, mit so anderen Leuten. Und inzwischen sind wir jetzt Freunde, Alter. Ich habe dem dann gesagt so, ey, wenn ich wieder zurückkomme, können Sie mich dann abholen. Dann musste der 5 Stunden mit dem Taxi nach Bangkok, hätte auf mich warten müssen und mich dann wieder zurückfahren. Und ich war gestern richtig gespannt, weil ich habe dem eine SMS geschrieben auf Thailändisch mit Google-Übersetzer. Und wir haben auch die ganze Zeit über Google-Übersetzer kommuniziert und dann stand der gestern wirklich da, Alter. Ich komme von der Insel.
Ich check das aber gar nicht. Du kommst von der Insel und du wolltest aus Bangkok nach Trat. Was ist Trat?
Nein, ich bin ja, guck mal, ich habe ihn in Bangkok kennengelernt, den Taxifahrer, und habe zu ihm gesagt, weil ich bin nach Thailand gereist, war 2 Tage Bangkok und dann musste ich auf diese Insel gehen. 12 Tage. Was heißt musste ich, wollte ich. Und er hat mich dann von Bangkok in die nach Trat gefahren, wo dann die Fähre geht. Das ist aber eine Fahrt von 5 Stunden. Und das kannst du auch mit dem Bus machen, aber mit dem Bus, der hält dann einmal in 5 Stunden.
Aber was kostet ein Taxi 5 Stunden? Also selbst, da, also ich weiß, dass es da billiger ist als hier, aber 5 Stunden Taxi fahren muss doch selbst dort etwas teuer sein, oder?
Nee, ich habe 100 Euro gezahlt.
Für 5 Stunden Taxi fahren?
Ja, Mann.
Okay, das ist ein guter Deal.
Ja.
Das hast du in Deutschland in ungefähr 35 Minuten voll.
Ja, nee, nicht mal, Alter. 15 Minuten. In Köln, Alter. Wenn du Primetime da fährst. Aber hey, auf jeden Fall ein richtig cooler Typ. Und ich hatte schon so einen Hangover-Moment mit ihm so. Weißt du, weil er dann wieder da stand. Er hat dann so gewartet mit Sonnenbrille auf mich, als ich zurückgekommen bin von der Insel. Und dann kam ich, der war so glücklich. Ich war auch glücklich. Jetzt fährt er mich auch noch zum Flughafen. Hey Basti, das sind einfach tolle Menschen hier, Alter. Die sind alle so gut drauf. Ich versteh's nicht, warum wir in Deutschland so schlecht drauf sind. Ich habe das bei meinem letzten Thailand-Urlaub schon gesagt.
Wetter.
Ich bin jetzt wieder... Nein, glaubst du, es hängt nur vom Wetter, nur Vitamin-D-Geschichte oder was?
Ja, nicht nur, aber es ist auch so der deutsche Kulturpessimismus. Wir Deutschen sind halt so, ne?
Wir sind einfach, kann doch nicht sein,
Volk,
Mann.
Wir sind ein Volk von Furzern, schlecht gelaunten und Paragrafenreitern. Es ist leider so.
Ey, das ist echt unglaublich, gell? Also alle sind hier glücklich, alle. Egal wer. Jeder, alle lachen. Und ich weiß schon, in 3 Tagen lande ich in Frankfurt und ich freue mich schon auf die humoristische Exekution, wo das Lachen dir wieder genommen wird. Du musst deinen Pass abgeben, weißt du, und noch dein Lachen. Die so, okay, ab hier ist die humorfreie Zone.
Ja, wir betreten gerade deutschen Boden, jetzt wird hier nicht mehr gelacht. Also ich glaube schon, dass wir zu einem der ernsten, spaßbefreitesten Völker der Welt gehören. Definitiv.
Absolut.
Also, das ist und der verpeiltesten. Leider ein bisschen so.
Jetzt werde ich dir mal
in unserem Job. Ja, bitte erzähl mir.
Nee, ich wollte dir eine Sache, warum wir in Deutschland auch ein bisschen hängen geblieben sind. Ich habe vorhin eine Schlagzeile gelesen und ich war echt ein bisschen durcheinander. In Süddeutschland soll man Strom sparen zwischen 17 und 19 Uhr. Weißt du warum?
Nein.
Zwischen 17 und 19 Uhr, weil in Norddeutschland jetzt die Stromerzeugung über erneuerbare Energien, also durch die Windkraft, wird in den kommenden Tagen so hoch sein, dass wir zu viel Strom haben, okay, und dann die Autobahnen, die Stromautobahnen, also die Leitungen überfordert sind und wir im Süden Strom sparen müssen und die im Norden ihren Stromverbrauch erhöhen müssen. Das nennt man dann irgendwie so ein Pitch oder so, keine Ahnung. Und, okay. Und im Süden muss man den Strom dann aus dem Ausland kaufen und im Norden, das passiert halt mehrmals im Jahr.
Das ist jetzt eine peinlich dumme Frage, aber es ist nicht möglich, den Strom, der aus der Windkraft erzeugt wird, zu speichern? Einfach?
Nee, das geht, glaube ich, nicht. Soweit sind die Speicher noch nicht. Das finde ich voll strange, Mann. Ja, aber warum machen die dann damit kein, zum Beispiel so Bitcoin mit dem überschüssigen Strom, weißt du?
Jetzt, wenn die Bundesregierung mit überflüssigem Strom Bitcoin farmen würde, das wäre die Lösung am Ende für alles. Das ist voll gute Idee.
Ja, Mann. Aber das ist doch eine gute Idee. Alles, was überschüssig ist, guck mal. Nein, wir verschenken ja überschüssigen Strom, verschenken wir ins Ausland.
Ja, das wird mag sein. Ich weiß nicht. Ich habe gestern ein Video von einem Hacker gesehen. Also jemand, der wirklich Hacker ist. Der gehört seiner eigenen Aussage nach, ich weiß nicht, ob er es nachgewiesen hat, zu den 300 reichsten Menschen der Welt, weil er vor 10 wow. Jahren oder 12 Jahren angefangen hat, Bitcoin zu farmen, zu der Zeit, als man das noch konnte. Und er besitzt, geschätzt, sagte er, 165.000 Bitcoin. Und das entsprach zur Zeit dieses Videos ungefähr 7 Milliarden Dollar. Nur in Bitcoin. Und er geht trotzdem jeden Tag von 9 bis 5 arbeiten und so, weil er sagt, er möchte ein normales Leben führen.
Was für ein geiler Typ.
165.000 Bitcoin, wenn einer jetzt kostet 15.000 und letztes irgendwie 60.000.
20.000 kostet einer.
Jetzt kostet er 20.000. Bei unserem letzten Podcast war es 15.
Ich weiß, in den letzten 5 Tagen ist es um 25%, 20% hochgegangen.
Krass. Krasses Ding.
Das ist immer so der Hype, gell, Bitcoin. Bist du, ich bin immer so der Typ, wenn ich mich für etwas entscheide, dann geht's runter. Das ist bei mir immer so. Egal, was ich mache. Alle sagen, hey, man muss Immobilien kaufen. Ich war so, okay, ich kaufe. Auf einmal ist es eine Schrottimmobilie. Und dann ein Jahr später heißt es, Immobilienpreise sinken. Seit 15 Jahren sind die Immobilienpreise noch nicht so gesunken wie jetzt. Und ich so, okay.
Ja, wir sind keine guten Investoren.
Nee, überhaupt nicht, Digga.
Ich hab auch keine Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen.
Sag.
Ich habe gestern einen Bericht gelesen über einen japanischen Superinvestor, der mit 7.000 Dollar begonnen hat und jetzt millionenschwer ist. Der war vorher Comedian und hat dann angefangen, in Aktien zu investieren. Und es gibt ja diesen Warren Buffett, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört. Das ist so ein 90-jähriger Opa. Den nennt man das Orakel von Omaha. Und den hat man so genannt, weil man das so unglaublich fand, dass der in der Lage ist, Aktienkurse im Voraus vorherzusagen. Und dieser Investor aus Japan, der noch ein junger Typ ist, Mitte 30, der macht es auch. Und also jeder, der Aktien kauft, will ja voraussagen, wie diese Aktie sich entwickelt. Du kaufst ja keine Aktie von irgendeinem Schrottkonzern und wunderst dich dann, wenn es nicht funktioniert, sondern du kaufst ja Aktien von irgendwas und hast das Gefühl, ja, diese Firma wird aufblühen und ich werde Geld dadurch verdienen. Und so wie Warren Buffett das macht, so macht es der andere auch. Das nennt man Value Investment. Und das ist eine andere Herangehensweise, wie man an Aktien rangeht. Weil solche Leute wie der oder auch dieser Japaner gucken sich das ganze Unternehmen an. Also nicht nur so, wie sind die Zahlen in letzter Zeit gewesen und keine Ahnung, wie werden die Zahlen wohl in Zukunft sein, sondern die gucken, welche Handelspartner es gibt, wie lange das schon in einer Unternehmenshandlung ist, also ob es zum Beispiel ein Familienunternehmen ist oder ein Vorstand hat oder bla bla, dann wie die anderen Mitbewerber sind. Also die gucken sich, solche Typen wie die, gucken sich das komplette Umfeld an und prognostizieren dann diese Firma zum Beispiel, also dieser Japaner hat zum Beispiel in Kohlekraftwerke investiert, weil er sagte, dass viel zu wenig Leute in Kohlekraftwerke investieren, weil die im Moment so einen schlechten Ruf haben wegen der grünen Energien. Muss man nicht gut finden, dass er das getan hat, hat aber funktioniert, hat ihn Millionen gebracht. Obwohl man ja eigentlich denken würde, Kohlekraftwerke echt schlechtes Thema, da kann man im Moment kein Geld mit verdienen, weil Kohlekraft ist was ausstirbt. Ich finde das krass, aber beide sagen halt auch, Warren Buffett sagt, dass er, der ist jetzt 90 Jahre alt, dass er sich 12 Stunden am Tag mit nichts anderem beschäftigt als Investments und der Japaner auch. Und da habe ich gesagt, boah, habe ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Du sitzt den ganzen Tag da und liest irgendwelche Quartalsberichte von irgendwelchen Firmen. Wie fürchterlich ist das denn?
Ja, aber das ist ja denen ihr Leben, Digga. Guck mal, das Ding ist, ich habe keine Ahnung von Investments. Ich habe auch keine Ahnung von Aktien. Ich kaufe irgendeinen Scheiß, der sich irgendwie gut anhört. Also jetzt erstmal, bevor hier irgendwelche Missverständnisse auftauchen. Leute, das, was wir hier sagen, das sind keine Empfehlungen für Käufe oder sonst irgendwas. Es gibt viele Spekulationen, ob es jetzt Bitcoin ist oder Aktien oder sonst irgendwas. Wenn ihr euch da nicht auskennt, einfach Finger davon lassen und alle anderen, die das machen wollen.
Genau.
Aber es hat nichts mit uns zu tun. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber ich will mal eine Sache loswerden. Erstens finde ich das total scheiße, dass wir das nicht lernen. In der Schule lernen wir nicht, wie die Börse funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist die größte Scheiße auf der Welt. Warum? Nach den Nachrichten kommt immer der Börsenbericht. Und dann, Digga, wir lernen in der Schule, keine Ahnung, binomische Formeln, ja, okay, gut, das braucht man vielleicht irgendwie, oder Sinus, Cosinus, Tangens, ja, brauchst du vielleicht auch irgendwann, selten aber. Aber Börse, Geld investieren, Investitionen, Wirtschaft, das braucht doch jeder irgendwann. Verstehst du?
Ja, also jetzt und Börse investieren und so braucht nicht jeder irgendwann, aber würde natürlich grundsätzlich Sinn machen, wenn man wüsste, wie es geht. Ne? Also, das,
ja,
wenn man überhaupt versteht, wie Wirtschaft funktioniert so. Also Wirtschaft grundsätzlich, wie funktioniert, was sind Aktien überhaupt? Hab ich mir lange, lange, lange erst danach.
Genau, was sind Aktien? Verstanden. Genau. Was sind Aktien? Wie funktionieren Aktien? Wie funktioniert die Börse? Was ist der DAX? Der DAX geht hoch, der DAX geht runter. Was sind ETFs? Was sind Fonds? Oder auch dann Bitcoin kam auf die ist irgendwann in Erscheinung getreten und alle, Bitcoin ist so, Bitcoin ist so. Keiner hat sich mal hingestellt und hat gesagt, was ist ein Bitcoin? Verstehst du?
Ja, es gibt genug,
oder was ist Kryptowährung?
Ja, es gibt schon Erklärungsbücher. Ich habe auch versucht, eins zu lesen. Ich bin nur zu dumm.
Ja, aber nee, das kam erst voll spät, Basti. Ja, warum gut, kommt es nicht, weißt du, jetzt gibt es das auf YouTube, aber vor 10 Jahren hast du davon nichts gehört.
Weißt du, was es jetzt gibt? Weißt du, was es jetzt gibt, was wirklich krass ist? Also wirklich, wirklich jetzt krass. Kommt's. Sagt dir OpenAI was? OpenAI?
Ja,
Artificial Intelligence? Es gibt eine Firma, die heißt OpenAI, da könnt ihr euch anmelden, braucht ihr eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und dann habt ihr Zugriff auf verschiedene KI-Programme. Eins davon heißt ChatGPT und das andere heißt keine Ahnung. Das eine davon ist eine Software, da gibst du einfach nur ein paar Begriffe vor und die generiert dir tausende von gemalten Bildern oder Bilder, die aussehen wie gemalt. Ne? Also, und zwar wirklich hochdetailliert. Du sagst irgendwie, Astronaut reitet auf Pferd und dann spuckt die einfach in allen möglichen Kunststilen einen Astronauten, der auf einem Pferd reitet, aus. Und zwar so, dass es aussieht, als hätte es ein Mensch gemalt. Teilweise sieht es auch nicht so aus, manchmal geht es auch daneben. Aber die generiert halt innerhalb weniger Millisekunden auf Basis von riesigen Datenbanken Kunst.
Wir sind am Arsch.
Und das ist schon mal echt scheiße für Künstler aller Welt, weil letztens hat ein Bild, das von so einer Software, also es ist jetzt immer wieder passiert, dass Leute über so eine Software Bilder haben malen lassen, also nicht malen, sondern einfach erstellen lassen. Und ich kann dir nachher mal eins schicken. Also da gibt's Bilder, wo du sitzt und denkst, so, da müsstest du als Mensch Wochen vorsitzen, um das zu zeichnen. Super komplex, super detailliert. Und die haben halt Kunstwettbewerbe damit gewonnen. So. Weil es von außen nicht zu erkennen ist, dass das ein Computer erstellt hat. Und dieses ChatGPT ist noch stranger. Das ist nämlich eine KI, mit der du kommunizieren kannst. Und die so gut kommuniziert, dass du nicht merkst, dass es eine KI ist. Also du merkst es schon noch, aber es ist nicht wie Google. Also du kannst zum Beispiel sagen, du kannst die irgendwas fragen. So, ne? Wie, gib mir mal 3 Gerichte für eine kalorienarme Ernährung. Und dann listet die dir diese 3 Gerichte auf. Das ist ja noch keine Leistung, das kann Google auch. Aber dann sagst du, dann sag mir doch mal, keine Ahnung, stell mir doch eine Einkaufsliste aus all dem zusammen. Und zack, sofort hast du die Einkaufsliste. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, was. Also die ist einfach, du hast eine, die haben es geschafft. Eine.
Ich erkläre dir.
Von mir aus erklär du es besser. Reinhard kann es erklären. Ich kann es nicht so.
Nein, ich kann es.
Es ist keine.
Ich kann es nicht so gut erklären.
Es ist keine Suchmaschine. Es ist nicht wie eine Suchmaschine. Du gibst nicht irgendwas, genau. Daran kann man es erklären.
Ding
kann zum Beispiel. Das Ding kann zum Beispiel, ihr könnt euch einfach anmelden, du kannst mal ausprobieren. Ich habe es gestern ausprobiert. Das Ding kann, wenn du sagst, schreib mir ein Gedicht über den Herbst, schreibt es ein originelles Gedicht über den Herbst. Weil es aus einer riesigen.
Sag mal du kurz ein Gedicht über Herbst.
Keine Ahnung, die Blätter sind braun, ich bin gut zu Frauen, Sonne, was willst du jetzt von mir? Ist egal, das Ding.
Alter, was war das gerade?
Soll ich jetzt freestylen?
Die Blätter sind braun, das war jetzt so richtig ein NSDAP-Gedicht. Die Blätter sind braun, ich bin gut zu Frauen, wo ist Eva Braun? Ja, okay, gut.
Gott, das ist ein Spinner. Okay, was wolltest du jetzt? Du wolltest erklären, wie es funktioniert, oder?
Nein. Guck mal, Google, das habe ich jetzt letztens gelesen, geht gerade ein bisschen der Arsch, weil über 80% der Einnahmen, die Google erwirtschaftet, sind Werbeeinnahmen. die die durch Google einnehmen. Also sprich, Werbung, die du schaltest, wenn du eine Firma hast, zum Beispiel Google AdWords oder so, dass du eine Anzeige schalten kannst, wenn jemand das und das eingibt, dann kommt deine Anzeige genau, weiter oben. Kannst du ja so Werbung schalten. Ja, jetzt ist das Problem, diese AI, die du gerade erwähnt hast, diese künstliche Intelligenz, wenn das irgendwann die Überhand gewinnt in ein paar Jahren, dann brauchst du das nicht mehr. Weil wenn du jetzt bei Google eingibst, zum Beispiel Handyhülle iPhone 14 zum Beispiel. Es gibt auch viele gute andere Handyhüllen, Hersteller für andere Handys. Aber dann spuckt dir ja Google 4,8 Milliarden Ergebnisse raus. Aber die künstliche AI, die gibt dir 3. Die fragt dich aber, du sagst dann so, hey, ich brauche eine Handyhülle für mein iPhone 14. Und dann fragt dich halt die AI, ja, willst du eine farbige oder eher transparente? Ah, ich gucke eher nach einer farbigen. Willst du eher, dass das so ist oder so? Ah, ich will eher. Sollen Motive drauf sein? Ja. Und dann sagt er, guck mal, die 3 habe ich gefunden.
Ja, aber
verstehst du, die Auswahl wird eine kleine.
Das kann sein, ja.
Und deswegen geht Google gerade, habe ich auf so einer Wirtschaftsseite gelesen, Google geht halt deswegen gerade der Arsch. Aber wir reden gerade von einem Tech-Giganten.
Ich war von dem größten Tech-Giganten der Welt. Aber das ist noch nicht mal das Beeindruckende. Das wirklich Beeindruckende ist, also
das
was,
ist gefickt,
was, nein, aber weißt du, was das wirklich Beeindruckende ist?
Und so eine künstliche Intelligenz kann lachen, wenn du Witze erzählst. Die erkennt, ob ein Gag gut ist oder nicht. Und bald wirst du und ich, wir werden ersetzt, ja, weil die ein Algorithmus
ich
erfinden werden.
Versucht.
Die werden Wörter
ich
eingeben.
Ich habe versucht, sie was Lustiges, also ganz einfach. Du kannst die bitten auf Deutsch oder auf Englisch. Du sagst denen, ich habe zum Beispiel geschrieben, schreib mir ein Kapitel aus einem Buch über ich schreibe das erste Kapitel eines Thrillers mit einem Mord an einer alten Frau auf einer Achterbahn. Okay? Und 10 Sekunden später hat dieses KI-Programm auf Basis dieser Bitte von mir ein logisches, nachvollziehbares, 3 Seiten langes Kapitel über einen Mord an einer alten Frau auf einer Achterbahn geschrieben. Ich weiß, das klingt jetzt absurd, aber das hat nicht wie Google... ist nicht.
Nein.
Kapitel 1, der Schrei. Ernst. Die Sonne brannte heiß auf die kleine Stadt herunter, als die Menschen in Scharen zum Vergnügungspark strömten. Der Park war voller Leben und Lachen. Die Karussells drehten sich und die Attraktionen begeisterten die Besucher. Doch für eine alte Frau war der Tag ihr letzter. Sie saß alleine in der Achterbahn, ihr Herz schlug wild vor Aufregung. Sie hatte schon immer eine Schwäche für die rasanten Fahrten gehabt. Und diese hier...
Warte ganz kurz. Das hat die künstliche Intelligenz geschrieben.
Das hat die künstliche Intelligenz nur auf Basis meiner Bitte geschrieben.
Fick dich.
Das meine ich ja damit. Das ist absolut
gruselig.
Wir sind
am Arsch.
Und das ist nicht so gut wie Stephen King. Müssen wir nicht drüber reden. Aber es geht ja darum, dass sie lernt. Und sie lernt aufgrund jedes Textes, auf jeder Frage, auf jedem Ergebnis, das sie findet. Und das ist kein vorformulierter Text gewesen, verstehst du? Das ist nicht, sie hat nicht Google-mäßig, wenn du sagst, such mir ein Gedicht von Shakespeare raus, such dir halt Google 10 Millionen Gedichte von Shakespeare raus und dann kannst du die lesen oder gut finden oder nicht. Hier ist es aber so, stell mal vor, du bist Schüler oder du musst ein Gedicht für den Unterricht schreiben. Okay? Du musst ein Gedicht für den Unterricht schreiben. Und du bist Schüler. Und dann sagst du, mach mir ein Gedicht über den Herbst und dann erstellt dir dieses Ding ein wirklich nicht schlechtes Gedicht über den Herbst. Oder ich habe zum Beispiel geschrieben, schrei auf Englisch, write me a poem about a dog that shits at a pole. Also schreib mir ein Gedicht über einen Hund, der an eine Laterne scheißt. Und 5 Sekunden später hatte ich 6 verschiedene Strophen über einen Hund, der an eine Laterne scheißt. Von dieser KI erstellt. Ich weiß, es ist eine seltsame Anfrage, aber ich wollte einfach gucken, kann sie lustig schreiben. A dog so small and cute, with fur so soft and smooth, he wags his tail with glee as he goes for a pee. He sniffs around with glee, looking for the perfect spot. He finds it by the pole and squats down on the spot. Das ist wirklich, wirklich gruselig.
Basti.
Ich weiß, es ist eine seltsame Anfrage.
Also guck mal. Nein, also. Journalisten, arbeitslos. Autoren, arbeitslos. Comedians, arbeitslos.
Ja. Es Künstler, wird, arbeitslos. Es wird Grafiker, arbeitslos.
Arbeitslos, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, Digga. Wenn du eine KI alle Stand-up-Comedy-Bits der letzten 40 Jahre englische, deutsche, italienische, griechische, verstehst du? Zack. Die Essenz des Lachens, Alter, ja, glaubst
aber
du?
Ich glaube, das ist eine der letzten Sachen, jetzt, ohne Scheiß jetzt, das ist eine der letzten Sachen, die schwierig sind. Ich habe auch versucht, sie was Lustiges schreiben zu lassen. Und das ist viel schwieriger, als wenn sie zum Beispiel einen Thriller oder einen Krimi oder eine romantische Geschichte oder so schreiben soll. Weil Doppeldeutigkeit, sie, Ironie, ja, jetzt, aber in 10, 15, 20 Jahren, kein Witz. Glaube ich, durch.
10 Jahren sind wir, ciao. Deswegen müssen wir bis dahin, müssen wir alles in trockene Tücher bringen, Bruder. Digi,
wir müssen alles jetzt eincashen. Jetzt ist die Zeit, an der wir auch safe ja, gehen müssen. Jetzt müssen wir safe gehen. Wir machen den Dönerladen, jetzt. Wir machen den Pfannkuchenladen, wir machen die Bratwurst- und Baklava-Bank, die du vorgeschlagen hast, wo man kein Geld zurückkriegt, sondern nur einzahlt, damit wir die Leute vor Reichtum schützen können.
Ey, aber das ist die beste Bankidee, oder? Das
ist die beste Bankidee, die ich je gehört habe. Meiner Meinung nach die beste.
Allein nur die Abkürzung, die BUB-Bank.
Absolut fantastische Idee. Absolut fantastisch.
Die BUB, sie zahlen ihr Geld ein und sie kriegen nichts mehr zurück.
Nichts, es gibt hier gar nichts.
BUB-Bank.
So sieht's aus.
Es geht nur in eine Richtung. Das ist unser genau. Motto. BUB-Bank, es geht nur in eine Richtung.
Ich weiß,
Richtung.
Dass für die Leute, die uns jetzt das zuhören, diese ganze KI-Nummer ein bisschen strange ist. Geht da mal drauf auf OpenAI, ihr könnt euch da anmelden. Da gibt es wirklich nicht viel Daten, die ihr angeben müsst. Dann könnt ihr dieses Ding ausprobieren. Und ich fand das wirklich, weil man, oder, also was zum Beispiel jemand im Netz gezeigt hat, ne? Also die Programmierer, die so Sachen programmieren, so Code, ne? Also das ist ja unglaublich komplex, Code programmieren, ne? Alles, was du im Internet siehst, jedes Videospiel, das du spielst, ist ja programmierter Code, ne? Also keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Selbst FIFA ist am Ende nichts anderes als ein unglaublich langer Programmcode. Wenn das passiert, passiert das, wenn das passiert, passiert das. Da hat jemand einfach unglaublich viel Zeilen in diesen Code geschrieben. Und jedes Komma, jeder kleine Fehler in diesem Code kann dazu führen, dass er nicht mehr funktioniert. So funktionieren Programmiersprachen halt. Weißt du, wenn du eine Stelle falsch hast, lässt sich nicht mehr kompilieren, funktioniert nicht mehr. Und dann haben sie halt gezeigt, wie sie so 10 Seiten Code haben und irgendwas darauf ist falsch. Und die geben das der KI und sagen, bitte mach's, dass dieser Code läuft, dass das, was wir hier erreichen wollen, von mir aus irgendwie ein einfaches Chatprogramm oder so, dass es funktioniert. Es hat eine Sekunde gedauert, die KI hat sofort entdeckt, wo der Fehler ist, hat es korrigiert und es lief. Da haben normalerweise früher Leute Stunden dran gesessen.
Dann wird es doch so wie iRobot.
Ja,
aber dann wird es doch wie bei iRobot, dass man uns Menschen irgendwann nicht mehr braucht. Dass die künstliche Intelligenz irgendwann so intelligent ist, dass sie uns
ersetzt.
Kaputt macht, genau. Alter.
Und die Gefahr besteht wirklich. Elon Musk hat gesagt, dass die künstliche Intelligenz aus seiner Sicht die größte Gefahr für die Menschheit ist in den letzten, oder die größte Gefahr der Menschheit überhaupt. Weil wenn die künstliche Intelligenz wirklich, also ich meine, das simpelste Beispiel, das jeder kennt, ist Terminator 1 und 2. Ich weiß, dass das Actionfilme sind, aber die Grundidee ist ja, das US-Militär geht hin, implementiert eine AI, Skynet, ne, also eine computergestützte, hochintelligente KI, die darauf aufpassen soll, dass es nicht zum Atomkrieg kommt. Und dieser KI wird in Gang gesetzt, analysiert direkt alle möglichen, das ist in dem Film sehr kurz erklärt, aber analysiert Szenarien, spielt die durch und entscheidet dann, dass der Untergang der Menschheit die richtige Entscheidung wäre und feuert einfach Atomraketen auf alle Aggressoren ab.
Genau, weil Robotern die Atomstrahlung nichts ausmacht.
Ja. Also das ist in dem Film versimpelt, aber bei iRobot ist es ja, es ist im weitesten Sinne nicht so, da geht es ja um die Computergesetze, ne, dass Roboter Menschen nichts Böses tun dürfen, dass sie nichts gegen sie tun dürfen, dass sie auf sie hören müssen. Aber wir werden, vielleicht wir beide werden das noch erleben in den nächsten 50 Jahren. Weil im Moment, weißt du, Roboter sind ja diese Scheiße, die irgendwie in so japanischen Cafés rumfährt und Teller hin und her schiebt und so. Das sind Roboter im Moment noch. Aber in 30, 40, 50 Jahren wird deine Oma nicht mehr von jemandem betreut werden, der wirklich lebt, sondern sie wird von einem Roboter betreut werden. Definitiv.
Bro, vor 30 Jahren waren die Handys Koffer, die du mitgeschleppt hast. Ja, und 20 Jahre später, also das erste iPhone ist ja vor 10 Jahren rausgekommen, oder 15, über 10 Jahren.
Ja, so ungefähr.
Ja, also 15, 20 Jahre später kommt ein Display auf den Markt, was auf Hand- oder Fingergesten reagiert und wo du Musik abspielen kannst, ins Internet kannst, vernetzt bist mit jedem Menschen auf dieser Welt. Und jetzt stell dir mal vor, die Technologie, das ist, also der Wandel, der ist so schnell, Mann. Boah, ich weiß gar nicht, also so diese künstliche Intelligenz, so wie du sagst, wir sind jetzt da reingerutscht, du und ich, wir wissen ganz genau, worum es geht, was wir auch damit meinen, aber ist halt, ja,
naja,
das ist einfach
also Next Level grundsätzlich geht es darum, dass wir jetzt, also dieses OpenAI-Ding, das ist wirklich beeindruckend, glaube ich, selbst auch für Menschen, die sich mit Technik richtig groß auskennen. Also zum Beispiel Reinhard Remford, so mit dem habe ich auch schon drüber gesprochen. Das ist einfach beeindruckend, was dieses Programm jetzt schon kann. Ne? Also es gibt Dinge, die kann es noch nicht. Aber die wird es noch lernen. Und auch das Gleiche gilt auch mit Kunst, ne, dass wir mittlerweile halt Software haben, die in der Lage ist, originelle Kunst zu erzeugen. Also nicht irgendwas nachzuahmen, sondern du sagst der Begriffe und woraus das Bild bestehen soll, sagst vielleicht noch die Kunstrichtung und es erstellt einfach das Bild. Da sind dann noch Fehler drin, da hat eine Figur auf einmal mal drei Hände oder so, aber grundsätzlich ist das extrem beeindruckend. Und auch bei dieser KI-Nummer jetzt, was ich gerade vorgelesen habe, Gedichte zu erstellen, also zu verstehen, wie ein Gedicht funktioniert, inhaltlich, was es erzählen soll oder was eine Geschichte, diese Geschichte, die ich eben vorgelesen habe. Da habe ich ja einfach nur vorgegeben, schreib eine spannende Geschichte, wo eine alte Frau auf einer Achterbahn stirbt. Und es hat, es war definitiv besser geschrieben als alles, was ein Sechst- oder Siebklässler mal eben erzeugen würde. Definitiv. Und dann wartet man nochmal 10, 20 Jahre, dann kannst du nicht mehr erkennen, ob das eine KI erzeugt hat. Und ich glaube, wir können jetzt noch gar nicht verstehen, welche Auswirkungen das auf unser Leben haben wird, in jedem Bereich.
Ja, aber ich sag ja, Basti, wenn du jetzt, also du musst dir das echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Du sagst einem Computer, hey, mal ein Bild im Stil Dadaismus, oder schreib ein Gedicht im Dadaismus-Stil oder mal irgendwas im Barock-Stil oder weißt du, und das haut dir einfach das Ding raus, Alter.
Ja.
Einfach so. In ein paar Sekunden.
Ja.
Das ist übel.
Das ist wirklich übel.
Und dann gehst du, ja, und dann wird's irgendwann Döner, du gehst in den Laden, du sagst, hey, ich hätte gern Döner, du brauchst den Dönerverkäufer nicht mehr. Verstehst du?
Der Döner wird den Menschen ersetzen.
Ja.
Nein, aber nein. Guck mal. Aber, geh mal in wirklich, wirklichkeitsrelevantere Sachen. Zum Beispiel, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die Homepages designen. Okay? Homepages. So, da gibt es ja einfach Internetdesigner.
Ja,
da
die brauchst du nicht
und sagst
mehr.
So, ich, genau. Und dann sagst du zu einer KI, hör zu, ich will eine Homepage haben, die hat einen Ticketshop, die soll am Anfang, da soll auf meine Tour hingewiesen sein, hier sind die Tourdaten oder zieh dir die Tourdaten einfach von Eventim und baue mir mal 100 verschiedene Entwürfe, wie so eine Homepage aussehen kann. 100 Stück. Da würde ein Designer Wochen für brauchen, natürlich, weil er jede einzelne Sache, und diese KI geht hin und baut dir 100 Entwürfe von so einer Homepage. Und du kannst ja einfach irgendeine davon aussuchen. Und es dauert 5 Sekunden. Jede Kreativleistung wird dadurch ersetzt werden.
Das ist, Bruder, scheiß mal auf Kreativleistung. Guck mal, in Beckum, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Fachhochschule Münster hat ein Haus im 3D-Drucker fertiggestellt. 160 Quadratmeter großes Gebäude. Und weißt du, wie lange die dafür gebraucht haben? 100 Stunden. 50 Stunden pro Geschoss.
3D-Drucker insgesamt heißt jetzt, die also haben nicht Einzelteile gedruckt, sondern da war so ein Gerüst drüber aufgebaut, wo so eine riesige, so eine Art Spritze drüber gefahren ist immer wieder.
Genau.
Ne? Das habe ich auch gesehen.
Genau.
Ja,
genau.
Durchaus möglich.
Ja,
ne?
Und Digga, der Maurer, tschüss. Der Architekt, tschüss. Weil das geht, Bro, also jetzt guck mal, wir haben damals, also ich weiß noch, damals in der Schule hat meine Lehrerin zu mir gesagt, die Industrialisierung, also halt auch gerade Roboter, die werden den Menschen in den Fabriken ersetzen. Das war so, ich weiß noch, ich war glaube ich in der 5. oder 6. Klasse. Es war 96 oder so. Nee, was laber ich, Alter? Es war... Ja, 88, 89 war das.
Ja.
Ja, so um den Dreh. Ja, genau. Ja, oder 90, keine Ahnung. Alter.
Egal, es war vor langer Zeit.
Ja, egal. Ja, es war vor langer Zeit, es war vor 30 Jahren, aber das hat Jahre jetzt gedauert, aber es stimmt schon, in voll vielen Fabriken, die könnten eigentlich alle Leute raushauen.
Ja.
Die könnten sagen, wir brauchen euch nicht mehr, aber der Betriebsrat würde halt durch die Decke gehen.
Ja, aber das wird, aber also ich würde heute nicht mehr lernen, LKW-Fahrer zu werden. Jetzt kein Witz. Weil Tesla ist ja jetzt schon so weit, dass Autos alleine fahren können. Es wird noch 10, 15 Jahre dauern, da wird, oder vielleicht 30 Jahre Maximum, dann wird jeder LKW auf der Welt von einer KI gesteuert werden. Ist doch auch klar. Die ist schneller in der Reaktion bei Unfällen. Die kann nicht einpennen, die fährt 24 Stunden und nicht nur 10 oder 12. Die muss keine Pausen machen, du musst keine Krankenversicherung bezahlen. Wenn du Spediteur bist und du hast die Wahl, dass ein Roboter deinen scheiß LKW von A nach B fährt, keine Ahnung, und dann braucht der LKW von Madrid bis Paris, braucht er halt nur 2 Tage und mit einem richtigen Fahrer, der Pausen machen muss, braucht er 4 Tage. Ist die Entscheidung doch sofort gefallen.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Weil der LKW selbst, also der Motor muss nicht anhalten. Das Teil muss, der Wagen muss nicht warten. So. Das muss nur der Mensch, der drin sitzt.
Und die Stimmen können ja auch imitiert werden. Und gibt's dann auch nicht. Bratwurst und Baklava gibt's ja nicht mehr.
Nee.
Die KI hört sich die letzten 150 Folgen an, weiß ganz genau, Priorität hat Arschlochlecken, Duracell-Hase, Lispeln und
Lispeln,
Hausfall. Kleine Hände. Und dann sind wir am Arsch, Basti. Weil der Rest zwischendrin, also guck mal, das, was dazwischen kommt, zwischen Hausfall, kleine Hände, Arschloch, Kaka, Furz, Pipi, da ist ja nicht mehr viel. Oder?
Nö,
dass du vielleicht noch studierte Psychologe bist,
ja,
und dich Zahnarzthelfer.
Aber am Ende uninteressant. Eigentlich, du hast recht. Mehr als Pimmel und Arschlochlecken ist eigentlich nicht.
Ja. Aber seht ihr, Leute? Aber das, glaube ich, kriegt eine KI nicht hin. Weil guck mal, in dem Wort KI ist das Wort Intelligenz drin.
Das stimmt.
Und das war uns im Podcast.
Das ist auf jeden Fall das, was in unserem Podcast, genau. Erst wenn eine KD entwickelt wird, künstliche Dummheit, dann sind die in der Lage, Bratwurst und Baklava komplett auf den Weg zu bringen. Das heißt, wir sagen euch Bescheid, Leute. Wenn dieser Podcast insgesamt von einer richtig dummen Roboterstimme ersetzt wird, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir denken an euch. Özle ist ab nächster Woche wieder aus Bangkok zurück als Özlem. Wir wünschen ihm nur das Beste für seine Transition.
Dankeschön. Danke.
Kommt gut zu liegen. Wir passen auf euch auf. Schlaft schön. Küsschen und auf Wiedersehen. Tschüss.
Künstliche Dummheit for life.